Meine Rolle in dieser Geschichte beginnt, als ich 10 Jahre alt war. Es war meine erste Hirschjagd mit meinem Vater und meinem Onkel. Als mein Onkel auf eine Spur hinwies, war ich fasziniert. Er bemerkte meine Begeisterung und förderte sie. Er war ein erfahrener Fährtenleser und teilte sein Wissen mit mir. Ich ergänzte seine Lehren mit Büchern. Die Natur wurde zu meinem Zuhause und die Tierwelt zu meiner Familie. Mein Wunsch zu jagen nahm ab und ich nutzte meine bescheidenen Fähigkeiten, um diejenigen zu führen, die sie nicht hatten. Ich missbillige die Jagd nicht. Sie ist Teil des Daseins als Tier und machen wir uns nichts vor. Wir sind Teil dieser Familie. Nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, machte ich mich auf den Weg, um das Unbekannte zu suchen. Dinge, die nicht in Büchern standen oder vergessene Gedanken. Meine Arbeit als Führer ernährte mich, aber es war meine Suche, die meinen Geist nährte. Mit der Zeit wurde ich meines Jobs müde und suchte eine neue Herausforderung. Eine Stelle in einem Such- und Rettungsteam wurde frei. Ich bewarb mich und wurde sofort eingestellt. Wir waren in der Nähe eines Nationalparks, eines Staatsparks und ausgedehnter öffentlicher Ländereien stationiert. Obwohl ich bereits ein Fährtenleser mit moderater Erfahrung war, begann ich nicht sofort in dieser Funktion. Menschen aufzuspüren ist zwar ähnlich wie das Aufspüren von Tieren, aber es hat seine eigenen Herausforderungen, die ich noch nicht vollständig beherrschte. In Wirklichkeit beherrscht man sie nie vollkommen. Meine Aufgabe bestand darin, dem Anführer unseres Teams zu folgen und ihm aufmerksam zuzuhören. Er war ein geduldiger und beruhigender Lehrer. Ich lernte viel von ihm. Ich nahm an unzähligen Einsätzen teil, bevor ich die Gelegenheit bekam, ein Team zu leiten. Und es sollte nicht mein eigenes Team sein. Eine Partnerorganisation im benachbarten Bundesstaat hatte einen dringenden Bedarf. Und ich wurde beauftragt, ein Team bei der Suche nach einem vermissten Wanderer zu führen. Er war seit fast einer Woche verschwunden und es wurden extrem widrige Wetterbedingungen vorhergesagt. Ich kam am nächsten Tag an und machte mich sofort an die Arbeit. Die Situation war alles andere als ideal. Das Ziel hatte einen Vorsprung von 4 Tagen vor mir und das Gebiet war bereits von zahllosen Menschen verändert worden. Wir verbrachten den größten Teil des Morgens damit, frische Spuren zu suchen. Kurz vor dem Mittagessen fand ich einige und wir begannen die Suche. Alles an der Spur entsprach der Beschreibung, die man mir gegeben hatte. Die Größe der Stiefel, das Gewicht. Doch je näher wir dem Ziel kamen, desto mehr begann sich etwas zu ändern. Kleine Unstimmigkeiten tauchten auf. Ich tat sie als Ermüdung ab und setzte die Suche fort. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit bestieg ich einen Hügel und sah ein kleines Zelt. Ich meldete über Funk, dass wir den vermissten Wanderer gefunden hatten. Ein Gefühl der Zufriedenheit erfüllte mich. Doch es hielt nicht lange an. Wir riefen zum Zelt und ein gut gekleideter junger Mann trat heraus. Ich war überrascht, wie frisch er aussah. Mein Team begrüßte ihn und versicherte ihm, dass er in Sicherheit sei. »Wovon reden Sie? Ich bin erst heute Morgen hier angekommen. Hat mich jemand als vermisst gemeldet oder so?« Plötzlich wurde mir klar, warum nichts Sinn ergab. Ich fragte nach seinem Namen und er stimmte nicht mit dem Namen in meinen Unterlagen überein. Um sicher zu gehen, warf ich einen Blick auf seine Habseligkeiten. Obwohl sie in vielerlei Hinsicht ähnlich waren, gab es auch viele Unterschiede. Unterschiede, die jemand mit meiner Erfahrung hätte bemerken sollen. Die Scham erstickte jedes Gefühl der Zufriedenheit. Ich konnte meinem Team nicht in die Augen sehen. Mit Resignation rief ich über Funk, um meinen Fehler zu erklären. Ich konnte an der Stimme des Teamleiters hören, dass er nicht zufrieden war. Er sagte, »Also, Junge, willst du mir sagen, dass der Vermisste eine weitere Nacht da draußen verbringen wird?« Nachdem ich das gehört hatte, empfand ich Angst und Abscheu. Durch einen einfachen Fehler war dieser arme Mann dazu verdammt, eine weitere Nacht allein im Wald zu verbringen. Ein Schneesturm wurde für den nächsten Nachmittag erwartet und seine Überlebenschancen für eine weitere Nacht waren praktisch null. Ich war nicht in der Lage, dem Rest des Teams danach noch in die Augen zu sehen. Ich wollte sofort gehen. Aber das Leben eines Mannes hing von mir ab. Ich schickte mein Team in der Nacht zurück und schlug mein Lager in der Nähe des Wanderers auf. Sobald die Sonne aufging, nahm ich die Spur wieder auf. Mein Fehler war nun vollkommen offensichtlich. In meiner absurden Arroganz hatte ich den Punkt ignoriert, an dem die Spuren eines Mannes von denen eines anderen auf demselben Pfad abgewichen waren. Der vermisste Wanderer war am Vortag hier gewesen, hatte sich jedoch in eine andere Richtung begeben. Ich hätte auf meinen Instinkt hören sollen, aber ich war zu ungeduldig und zu selbstsicher. Doch jetzt war nicht die Zeit für Bedauern. Als ich näher kam, bemerkte ich, dass der Wanderer in Schwierigkeiten war. Die Sprünge und Schleifspuren in der Fährte zeigten es deutlich. Schließlich gegen Mittag erreichte ich das Ende des Weges. Es war viel schlimmer, als ich befürchtet hatte. Der Mann lag nun auf dem Boden und kroch wie ein Kind. Weiter vorne sah ich einen Haufen leuchtender Kleidung. Es musste er sein. Ich rannte hin, um seine Vitalzeichen zu überprüfen. Die Kälte seiner Haut ließ mich zurückweichen. Ich rief hastig über Funk und das Team traf innerhalb weniger Minuten ein. Wir alle wussten, dass er bereits gegangen war, aber die Sanitäter versuchten es trotzdem. Ich konnte nichts anderes tun, als mit den Händen über meinem Gesicht dazusitzen. Es war das erste Mal, dass ich ein Team leitete, und wegen meiner Arroganz war ein Mann gestorben. Ich dachte ernsthaft daran, in diesem Moment zu kündigen und nie wieder zurückzukehren. Niemand würde mir je wieder vertrauen. Dennoch kehrte ich nach Hause zurück, doch der Gedanke ans Aufhören war ernst gemeint. Ich hatte viele Menschen enttäuscht. Die Leute hatten mir vertraut. Mein Mentor musste sich für mich geschämt haben. Ich wollte ihn anrufen und mich entschuldigen, aber ich nahm an, dass er auflegen würde, sobald er meine Stimme hörte. Warum sollte er sich an ein so großes Versagen erinnern wollen? Deshalb war ich umso überraschter, als er es war, der mich anrief. Er wollte wissen, warum ich mich bei niemandem gemeldet hatte. Das verwirrte mich. »Hast du etwa nicht gehört, was passiert ist?«, sagte ich. »Ich habe es so sehr vermasselt, dass ein Mann meinetwegen gestorben ist. Du kannst Mark, unserem Chef, sagen, dass ich nicht zurückkehren werde. Ich bin eine Gefahr für die Organisation, für dich und für alle.« Seine Antwort schockierte mich noch mehr. Er seufzte einfach und sagte, »Nein, das werde ich nicht tun.« »Und wenn du es vermasselt hast? Gott weiß, dass ich es auch oft getan habe. Erst gestern habe ich einen Fehler gemacht. Wir stolpern die ganze Zeit. Du selbst hast bei Suchen schon Fehler gemacht. Ich verstehe nicht, warum du dein ganzes Talent wegen eines einzigen Fehlers wegwerfen willst. Viele Menschen sind auf uns angewiesen. Bist du bereit, ihr Leben zu riskieren, nur weil du einen Anfängerfehler gemacht hast? Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist und dich wieder gefasst hast, geh zu Mark und sprich persönlich mit ihm, wenn du wirklich kündigen willst. Ich habe mehr von dir erwartet, Junge. Mir fehlten die Worte. Ich fühlte mich wie ein Kind, das gerade von seinem Vater getadelt worden war. Niemand hatte mich für meinen Fehler zur Rechenschaft gezogen oder verurteilt, aber ich hatte mich selbst unaufhörlich bestraft. War es möglich, dass ich nur ein egozentrisches Drama veranstaltete? Ich brachte kaum ein In Ordnung heraus, bevor ich auflegte. Ich tat genau das, was er mir gesagt hatte. Als ich an der Station ankam, waren alle da. Es schien, als gäbe es an diesem Tag eine Trainingseinheit. Mark sah mich und fragte, ob ich mich ihnen anschließen würde. Ich bemerkte weder Wut noch Misstrauen in seinem Ton. Obwohl ich zögerte, sagte ich einfach »Ja« und nahm einen leeren Platz an einem der Tische ein. Der Unterricht verlief ganz normal. Seit diesem Tag ist jeder Arbeitstag eine wunderbare Erfahrung gewesen. Ich habe mich nie unwillkommen gefühlt. Weder Mark noch das restliche Team haben das Ereignis je erwähnt. Mein Mentor und ich haben nie wieder über dieses Telefonat gesprochen. Ich nehme an, es gibt keinen Grund, dies zu tun. Ich fühle mich immer noch schrecklich, weil ich den Mann nicht rechtzeitig gefunden habe. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass wir ihm niemals eine friedliche Bestattung hätten geben können, wenn wir es nicht wenigstens versucht hätten. Ich wuchs in den 70er Jahren in einem kleinen Ort namens Vernon in British Columbia auf. Ich nehme an, es ist ein ziemlich netter Ort, ein guter Platz, um eine Familie zu gründen. Aber nachdem ich mich mühsam durch die Highschool gekämpft hatte, stand ich vor einer ziemlich entmutigenden Zukunft. Die Vorstellung, den Rest meines Lebens in Vernon mit mittelprächtigen Jobs zu verbringen, reizte mich nicht. Aber gleichzeitig wollte ich nicht einfach meine Sachen packen und gehen. Ich mochte Vernon, all meine Freunde und meine Familie waren dort. Aber die meisten der für mich verfügbaren Jobs bedeuteten, den Anweisungen einer anderen Person zu folgen. Ich wusste, dass ich es nicht ertragen würde, den ganzen Tag lang Befehle von irgendeinem Idioten entgegenzunehmen. Und ich wollte auch kein Polizist, Feuerwehrmann oder sonst etwas werden, das gut bezahlt wurde, aber keinen Universitätsabschluss erforderte. Das Einzige, was ich wirklich wollte, war, mit Motorrädern zu arbeiten. Das Problem war, dass ich kein Motorrad hatte und auch kein Geld, um mir eins zu kaufen. Mit meinen laufenden Ausgaben hätte ich 18 Monate in einem Fastfood-Job arbeiten müssen, bevor ich mir überhaupt das billigste Modell leisten konnte, das mich interessierte. Dann erzählte mir mein Onkel von einem Holzunternehmen in der Nähe von Lambi, das Arbeiter suchte. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es einfach, Holzfäller zu werden. Hauptsächlich, weil man halb verrückt sein musste, um so einen gefährlichen Job machen zu wollen. Zum Ausgleich war die Bezahlung wirklich gut. Und da man nicht einmal einen Highschool-Abschluss brauchte, war es eine beliebte Option für Leute, die den Mut hatten, so eine riskante Arbeit zu machen. Man muss bedenken, dass dies Ende der 70er Jahre war. Es gab nicht all die Sicherheitsvorschriften, die es heute gibt, wo sogar Toilettenpapier reflektierende Streifen hat. Die Leute verletzten sich. Das war einfach Teil des Jobs. Als ich als Holzfäller anfing, sagten mir einige, dass ich keinen Monat durchhalten würde, ohne meine erste Narbe zu bekommen. Ich dachte, wenn ich vorsichtig genug wäre, könnte ich die Chancen herausfordern und die 7 Monate arbeiten, die ich brauchte, um mir ein Motorrad zu kaufen, ohne mich zu verletzen. Ich hatte recht. Es stellte sich heraus, dass all diese Horrorgeschichten nur dazu dienten, den Neuling einzuschüchtern. Aber ein anderer Junge, der zur gleichen Zeit wie ich anfing, im selben Alter war und einen ähnlichen Hintergrund hatte, verlor in diesen Wäldern sein Leben. Und bis heute glaube ich nicht, dass die Polizei herausgefunden hat, wer es getan hat. Ein paar Monate nach meinem Beginn fing ein weiterer junger Mann in meinem Alter an zu arbeiten. Sein Name war McNally. Sein Vorname war Adam, aber alle nannten ihn bei seinem Nachnamen. Wir arbeiteten nicht viel zusammen, also lernte ich ihn nicht besonders gut kennen, aber ich hörte Geschichten über ihn, und sie waren nicht gut. Er war ein stiller Junge, etwas faul und ein bisschen seltsam. Er verursachte viele Probleme für die Teams, mit denen er arbeitete. Er kam immer zu spät, selbst wenn wir in den Holzfällercamps waren, und er buchstäblich keinen anderen Ort hatte, an den er gehen konnte. Er verschwand stundenlang, und die Jungs begannen zu denken, dass er sich irgendwo zum Drogennehmen verkroch. Aber da der Teamleiter nie Drogen bei ihm fand, konnten sie ihm nur Verwarnungen geben, bis sie genug Gründe hatten, ihn zu entlassen. Eines Tages verschwand McNally einfach. Das Team, mit dem er arbeitete, sagte, er sei in den Wald gegangen, weil er auf die Toilette musste. Und das war das letzte Mal, dass sie ihn sahen. Zu der Zeit waren wir nicht in einem Holzfällercamp, also dachten die anderen einfach, er hätte gekündigt und wäre nach Lambi zurückgegangen, ohne etwas zu sagen. Sie bemerkten nicht einmal, dass er fehlte, bis 3 oder 4 Stunden vergangen waren. Am nächsten Tag tauchte er nicht zur Arbeit auf, also gingen wir davon aus, dass er für immer weg war und führten unser Leben weiter. Aber eine Woche später, und das habe ich nur aus zweiter Hand gehört, erschien seine Mutter im Büro des Vorarbeiters. Sie war verzweifelt. Sie hatte seit dem Tag seines Verschwindens nichts mehr von ihrem Sohn gehört. Anstatt sofort die Polizei zu rufen, verbrachte sie mehrere Tage damit, in der Gegend herumzufahren und nach ihm zu suchen. Das war ein weiterer Grund, warum wir dachten, McNally sei in etwas Illegales verwickelt. Warum sollte seine Mutter nicht sofort die Polizei rufen, wenn sie sich so Sorgen machte? Die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist, dass sie nicht wollte, dass die Polizei ihn vor ihr findet. Aber das ist nur eine Theorie. Vielleicht falsch, wenn man bedenkt, was danach geschah. Sie bat uns, die Augen nach ihm offen zu halten. Ein paar Tage später tauchte die Polizei auf. Ich weiß nicht, was zwischen dem Beamten und unserem Vorarbeiter besprochen wurde, aber das Nächste, was wir wussten, war, dass sie uns baten, bei der Suche in dem Wald zu helfen, in dem McNally verschwunden war. Der Vorarbeiter schien nicht begeistert von der Idee zu sein, und ich glaube, es wurde vielleicht angedeutet, dass einer von uns etwas mit seinem Verschwinden zu tun hatte. Falls das der Fall war, kann ich verstehen, warum er die Arbeiten für ein paar Stunden einstellte, damit wir helfen konnten als Zeichen guten Willens. Niemand widersprach, besonders weil es sich um einen von uns handelte. McNally war ohne Zweifel ein Idiot, aber er war kein schlechter Kerl. Seine Mutter so verzweifelt zu sehen, entfachte ein Feuer in vielen von uns. Wir bildeten lange Reihen und bewegten uns durch den Wald in die Richtung, in die McNally verschwunden war. Wir gingen eine ganze Weile, den Blick auf den Boden gerichtet. Es gab ein Basseur-Moment, in dem ich dachte, dass wir nichts finden würden. Aber gerade als wir darüber sprachen, umzukehren, begann einer der Jungs am rechten Flügel zu schreien, dass er etwas gefunden hatte. Wir liefen zu ihm und sahen einen einsamen Stiefel, der auf der Erde lag. Wir wussten nicht genau, welche Marke, welches Modell oder welche Größe McNallys Stiefel hatten, aber irgendwie wussten wir alle, dass es seiner war. Da wir wussten, dass wir in die richtige Richtung gingen, beendete der Beamte die Suche und dankte uns für unsere Hilfe, bevor er Verstärkung rief, um die Suche vor Meller fortzusetzen. In den Teams kursierten viele Theorien darüber, was passiert sein könnte. Einige Jungs waren ziemlich skeptisch und dachten, dass wir viel Aufhebens um nichts machten. Alles, was wir gefunden hatten, war ein Stiefel. Einer, der ihm wahrscheinlich ausgegangen war, nachdem er sich entfernt hatte, um Drogen zu nehmen oder so. Andere waren überzeugt, dass wir es mit einer vollwertigen Mordermittlung zu tun hatten und dass der Hauptverdächtige einer von uns war. Persönlich wusste ich nicht, was ich denken sollte, nicht bis sie McNallys Körper im Wald fanden. In den folgenden Tagen kamen und gingen die Polizisten aus dem Lager, aber nie in großen Zahlen. Dann, eines Tages, kamen wir zur Arbeit und es gab eine große Aufregung. Es dauerte nicht lange, bis wir den Grund erkannten. Die Polizisten wollten nicht mit uns darüber sprechen, was vor sich ging. Ihr Chef sprach mit unserem Chef, um ihm die Situation zu erklären, und während die Gerüchte begannen, sich zu verbreiten, bekam die Presse Wind davon. Ehe wir uns versahen, waren Reporter vor Ort, die mehr daran interessiert waren, mit uns zu sprechen, als die Polizei selbst. Wir hatten ihnen nicht viel zu sagen. Wir wussten nur, dass es etwas Ernstes war, aus dem Wenigen, das wir die Polizisten sagen hörten. Laut dem, was wir hörten, mussten sie nach der Entdeckung von McNallys Leiche und der Dokumentation des Tatorts die Überreste durch den Wald zum Leichenwagen transportieren. Überreste. Kein ganzer Körper, nur Stücke. Auf dieser Grundlage nahmen wir an, dass es sich um einen Tierangriff handelte oder dass zumindest ein Tier seinen Körper gefunden hatte, nachdem er aus einem anderen Grund gestorben war. Aber einige Tage später erschien die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl im Sägewerk. Sie durchsuchten alles und nahmen drei Mitglieder von McNallys Team mit, um sie auf der Wache zu verhören. In diesem Moment begannen einige von uns zu denken. Gott, hat McNallys Team ihn satt gehabt und beschlossen, ihn loszuwerden? Aber die Idee schien absurd. Er war nur eine Verwarnung davon entfernt, gefeuert zu werden. Wenn sie ein Problem mit ihm gehabt hätten, hätten sie es ihm einfach ins Gesicht gesagt, nicht ihn in den Wald gebracht, um ihn wie in einem verdammten Horrorfilm zu zerstückeln. Und tatsächlich wurden sie ohne Anklage freigelassen. Und wir hörten nie wieder, dass die Polizei sie untersuchte. Aber es gab definitiv einen Moment, in dem sie dachten, dass einer von uns McNally getötet und mit einer Säge zerstückelt hatte. Nach einiger Zeit erfuhren wir, warum niemand des Mordes angeklagt worden war. Die Polizei hatte das ziemlich schnell ausgeschlossen. McNally war zerstückelt worden, als sie ihn fanden, aber nicht mit einer Kettensäge. Seine Arme, Beine und sein Kopf waren abgerissen worden, bevor sie ordentlich in einem hohlen Baumstamm gestapelt wurden. Dieser letzte Teil wurde praktisch von der lokalen Polizei bestätigt, als sie sich weigerten, die Gerüchte darüber zu widerlegen, wie sein Körper gefunden worden war. Alles andere bleibt ein Gerücht, zumindest für mich. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass es dabei bleibt, denn einige der Dinge, die ich danach hörte, sind genug, um einem das Blut in den Adern gefrieren zu lassen. Ich beziehe mich hauptsächlich auf das, was ich in meinem letzten Monat im Job hörte. Ich blieb eine Weile, nachdem ich meine Harley gekauft hatte, nur um etwas Geld zu sparen, bevor ich hierher nach Phoenix zog. Und in dieser Zeit hörte ich viele Gerüchte darüber, wie McNally zu seinem Ende kam. Ich will nicht spekulieren, was es gewesen sein könnte. Einige Theorien erscheinen mir zu respektlos gegenüber den Toten und ich möchte nicht an der Verbreitung von Gerüchten teilnehmen. Aber oft habe ich mich gefragt, was mit McNally in diesem Wald passiert ist. War es eine Schuld oder eine kriminelle Angelegenheit, die ihn eingeholt hat? Oder war es etwas ganz anderes? Denn wenn es etwas aus dieser letzten Kategorie war, etwas mehr oder weniger Unerklärliches, dann hätte es genauso gut ich sein können, der dort draußen endete, zerstückelt und in einem hohlen Baumstamm gestapelt, mit allem Leid der Welt noch auf meinem kalten, toten Gesicht gezeichnet. Viele von uns haben das schon erlebt oder werden es irgendwann tun. Du bist mit deinem Freund im Auto unterwegs und er sagt oder tut etwas Dummes, vielleicht nennt er dich beim Namen seiner Ex. Du verlierst die Geduld und verlangst sofort, aus dem Auto auszusteigen. Er versucht, die Situation zu beruhigen, aber du bleibst stur. Schließlich gibt er auf und hält an. Du steigst aus und beginnst, die Straße entlang zu gehen. Hast du ein Ziel? Hast du bedacht, dass es draußen kalt sein könnte? Nein, hast du nicht. Jetzt bist du auf einer unbekannten Straße, frierst, und dein Stolz erlaubt es dir nicht, umzukehren. In den meisten Fällen besinnt man sich, und das Problem wird vergessen. Doch manchmal passiert das nicht, und genau dann enden solche Situationen in Tragödien. Ich bin hier, um meine eigene Erfahrung zu teilen, wie so eine Situation schiefgehen kann. Ich hoffe, es hilft, die Bedeutung des Nachdenkens vor dem Handeln zu unterstreichen. Das geschah, als ich 20 Jahre alt war. Der Junge, mit dem ich damals ausging, besuchte dieselbe Universität wie ich. Er war ein Jahr älter und hatte seine eigene Wohnung. Wir kamen gerade aus dem Kino, als er die unverzeihliche Sünde beging, sich über mein Make-up lustig zu machen. Ich fühlte mich verletzt. Genau wie in der zuvor beschriebenen Situation explodierte ich und verlangte, dass er anhält. Ich musste einfach irgendwo sein, nur nicht in diesem Auto mit ihm. Er versuchte, mich zu beruhigen, aber das machte es nur schlimmer. Jetzt schrie ich. Zum zweiten Mal befahl ich ihm, mich rauszulassen. Ich versuchte, die Tür zu öffnen, während das Auto noch in Bewegung war. Als er das sah, hielt er schließlich mit einem Fluch an. Ich stieg sofort aus, ließ meinen Pullover und meine Jacke zurück. Nach ein paar Schritten hörte ich, wie das Auto langsam hinter mir herfuhr. Ich ignorierte es und ging weiter. Er rief mich, flehte mich an, zurückzukommen. Je mehr er sprach, desto verzweifelter klang er, bis er schließlich die Geduld verlor. Scheiß drauf. Wenn du denkst, dass ich den Rest der Nacht damit verbringen werde, auf dich zu warten, liegst du völlig falsch. Und ehrlich gesagt, ergab das Sinn. Ich hörte das Quietschen der Reifen in der Ferne und dann absolute Stille. Jetzt war ich allein im Wald, nachts, ohne Taschenlampe und ohne eine Ahnung, wo ich war. Ich war so weit gegangen, dass ich die Orientierung verloren hatte. Ich suchte die Straße, aber ich fand sie nicht. Keine Autos waren zu hören. In diesem Moment begann ich zu spüren, wie kalt es wirklich war. Plötzlich erschien mir der Witz meines Freundes viel weniger wichtig. Da war ich also, nach Mitternacht, gefangen in einem unbekannten Wald mit sinkender Temperatur. Die Verzweiflung meiner Lage begann in meinem Kopf zu sacken. Als ich einer Gruppe Kojoten begegnete, geriet ich völlig in Panik. Mein einziger Verbündeter war der Mond, der glücklicherweise in jener Nacht voll oder fast voll war. Ich war mindestens eine Stunde durch den Wald gestolpert, als ich plötzlich die Kojoten in der Ferne hörte. Jetzt hatte ich wirklich Angst. In dem Moment hielt ich sie für Wölfe. Ich wusste damals nichts über Kojoten. Heute kann ich darüber lachen, aber in dem Moment war es alles andere als lustig. Stell dir vor, du bist allein in der Dunkelheit, umgeben von einer Gruppe Raubtiere. Ich drehte mich um und rannte in die entgegengesetzte Richtung. Die ganze Zeit war ich überzeugt, dass sie mich verfolgten. Wenn sie es wirklich getan hätten, wäre das Schlimmste gewesen, was ich hätte tun können. Ich kann nicht zählen, wie oft mich Äste ins Gesicht und an den Armen gekratzt haben. Schließlich musste ich vor lauter Erschöpfung anhalten. Die Heulgeräusche waren jetzt weit entfernt und ich war zu müde, um weiterzulaufen. Wenn ich sterben würde, hoffte ich nur, dass es schnell gehen würde. Rückblickend wussten die Kojoten wahrscheinlich nicht einmal, dass ich da war, oder es war ihnen egal. Aber diese Information half mir in diesem Moment nicht. Meine Flucht hatte mich für eine Weile gewärmt, aber bald begann ich unkontrolliert zu zittern. Ohne eine Möglichkeit, ein Feuer zu entzünden, nahm ich an, dass es das Beste wäre, weiterzugehen. Ich lief, soweit ich konnte, aber mein Körper begann zu versagen. Ich wusste, dass ich sterben könnte, wenn ich anhalten würde. Aber in diesem Moment war es mir egal. Ich war nur Minuten davon entfernt, aufzugeben, als ich plötzlich einen Schotterweg fand. Es war, als würde mich eine neue Energie durchströmen. Ich wusste, dass er zur Hauptstraße führen musste. Ich folgte meiner Intuition, wählte eine Richtung und begann zu gehen. Irgendwann bemerkte ich, dass ich fast joggte und musste mich zwingen, langsamer zu werden. Vielleicht eine halbe Stunde später hörte ich in der Ferne Autogeräusche. Ich rannte so schnell ich konnte. Als ich um eine Kurve bog, sah ich die Straße. Von da an passierte nichts Besonderes mehr. Ich folgte der Straße in südlicher Richtung, bis ich eine Tankstelle fand, die rund um die Uhr geöffnet war. Von dort rief ich einen Freund an, der mich abholte. Auf dem Heimweg hielten wir bei einem IHOP. Dort sah ich den ersten Sonnenaufgang meines Lebens. Es war ein wirklich wunderschöner Anblick. Nach einem langen, erholsamen Schlaf rief ich meinen Freund an und beendete die Beziehung. Seiner Reaktion nach zu urteilen, war er erleichtert. Unsere Beziehung war immer voller Drama und Konflikte gewesen. Nun war ich wieder Single, aber ich suchte nicht sofort nach jemand Neuem. Ich nutzte diese Zeit, um mich auf mich selbst und darauf zu konzentrieren, was ich von einer Beziehung wollte und erwartete. Obwohl meine kurze Erfahrung im Wald am Ende nicht viel zu bedeuten schien, zeigte sie mir, wie sehr ich noch reifen musste. Als ich schließlich wieder anfing, jemanden zu treffen, versuchte ich, meine Partner besser auszuwählen. Wenn einer oder beide in einer Beziehung unreif handeln, nimmt das Drama kein Ende. Es scheint, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Weniger als ein Jahr später traf ich meinen Ehemann zufällig in einer Buchhandlung. Er ist die Definition von Gelassenheit. Seine Energie hat uns alle beeinflusst, besonders mich. Das war's. Ich hoffe, ich habe meinen Punkt klar gemacht und dass dies vielleicht jemandem helfen kann. Während meiner Universitätsjahre arbeitete ich in einem Sommercamp für Boy Scouts. Das geschah im Sommer nach meinem Abschluss und war daher das letzte Mal, dass ich im Camp arbeitete. Jede Woche musste ich eine große Gruppe von Campern an einen ziemlich abgelegenen Ort im Wald bringen. Spoiler, er war nicht so abgelegen. Es ging darum, das Abzeichen für Wildnisüberleben zu erhalten. Die Aktivitäten umfassten Dinge wie den Bau eines Unterschlupfs aus Ästen und Blättern, um darin über Nacht zu schlafen, das Entzünden eines Lagerfeuers und das Kochen von Essen darauf, unter anderem. Wie gesagt, wir waren nicht genau inmitten der Rocky Mountains, sondern eher einen halben Kilometer vom Camp entfernt. Aber wir liefen eine Weile im Kreis, damit der Ort, an dem wir landeten, abgeschiedener wirkte. An diesem Abend hatten alle Camper ihre Unterschlüpfe gebaut, wir kochten das Abendessen und saßen dann um das Lagerfeuer, sangen Lieder und erzählten Gruselgeschichten. Es war schon spät, obwohl das im Sinne der Boy Scouts etwa 22 Uhr bedeutete. Also schickte ich alle Camper für die Nacht in ihre Unterstände und begann, das Lagerfeuer zu löschen, gemäß unserem üblichen Sicherheitsprotokoll. Dann hörten wir, was wie das Läuten einer Kirchenglocke in der Ferne klang. Der Klang war ziemlich leise, aber sowohl die Kinder als auch ich konnten ihn deutlich hören. Die Glocke ertönte nur für ein paar Minuten, etwa alle 10 Sekunden. Da wir gerade Gruselgeschichten erzählt hatten, begannen die Kinder ein wenig Angst zu bekommen, weil sie dachten, es könnten Geister oder etwas Ähnliches sein. Natürlich tat ich meine Pflicht und sagte ihnen, dass es nichts sei. Nur ein nächtlicher Gottesdienst in einer Kirche im nächsten Dorf. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass meine Verantwortung für die Kinder das Einzige war, was mich davon abhielt, selbst Angst zu bekommen. Seht ihr, soweit ich wusste, gab es im Umkreis von mindestens 30 Kilometern kein Dorf oder eine Kirche. Das wurde später bestätigt, als ich eine Karte der Gegend überprüfte. Als ich einen älteren Lagerbetreuer fragte, ob es in der Gegend eine ländliche Kirche gäbe, sagte er nein. Dann fragte ich ihn, ob es irgendeinen Grund gäbe, warum ich spät in der Nacht Kirchenglocken im Wald hören könnte. Er sah mich mit einem Ausdruck an, den ich nur als sehr unangenehm beschreiben kann, aber dann sagte er mir, dass er sie auch gehört hatte und dass es nichts sei, worüber ich mir Sorgen machen müsse. Ehrlich gesagt war ich nicht besorgt, bis er das sagte. Ja, ich hatte mich in dem Moment etwas unwohl gefühlt, aber mehr als alles andere war ich verwirrt. Wie gesagt, ich dachte, unser Camp sei mehr als 30 Kilometer von jedem Dorf entfernt. Also verwirrte es mich ziemlich zu erfahren, dass ich mich geirrt hatte. Vielleicht hätte ich mehr Neugier verspürt, wenn Bill, der Leiter der Betreuer, nicht gesagt hätte, dass er die Glocken auch gehört hatte. Das ließ es wie etwas Normales erscheinen. Bis Bill am nächsten Tag die restlichen Wildniscamps absagte. Alle anderen jüngeren Betreuer waren enttäuscht, da das Wildniscamp eine der lustigsten Aktivitäten war. Aber sie zuckten nur mit den Schultern und machten weiter. Für mich hingegen war das der Moment, in dem ich wirklich anfing, Angst zu bekommen. Denn wenn es wirklich nichts war, worüber man sich Sorgen machen musste, wie Bill sagte, warum entschied er sich dann, die restlichen Camps abzusagen? Als ich ihn darauf ansprach, nun ja, eher höflich fragte, sagte er mir, dass es in den letzten 24 Stunden mehrere Bärensichtungen gegeben habe und dass er kein Risiko eingehen wolle. Das schien mir eine völlig gültige Antwort zu sein. Wir befanden uns im Norden von Utah, wo es viele Grizzly- und Schwarzbären gibt. Besonders nach einem so regenreichen Frühling wie in diesem Jahr. Aber so zu tun, als hätte das nichts mit den Glocken zu tun und mir nicht zu sagen, warum sie ihn so nervös machten, hinterließ ein sehr unangenehmes Gefühl. Während meiner gesamten Zeit im Camp gab es nie einen einzigen Vorfall mit verschwundenen Kindern oder seltsamen Personen im Wald. Ich sah auch keine Anzeichen von Bären in der Gegend. Keine Kratzspuren an den Bäumen, keine Spuren, keinen Kot, nichts. Daher fällt es mir schwer zu glauben, dass Bill sich nur wegen der Bären Sorgen machte. Leider endet die Geschichte hier. Ich war zu sehr mit meinen Aufgaben beschäftigt, um mich als Hobbydetektiv zu versuchen. Außerdem mochte ich Bill und hatte jahrelang mit ihm zusammengearbeitet, also wollte ich unsere Beziehung nicht aufs Spiel setzen. Andererseits, so sehr ich auch wie Mulder ohne Scully durch den Wald ziehen wollte, allein in den Wäldern des Cache County im Frühling herumzustreifen, würde definitiv in die Top 10 der dümmsten Dinge gehören, die man in Utah tun kann. Also blieb es dabei. Ich kehrte nie ins Camp zurück und niemand wurde verletzt. Zumindest nicht von mysteriösen Glockenmonstern im Wald. Das seltsame Glockengeräusch wurde nie weiter aufgeklärt. Aber mit der Zeit wurde es meine liebste Gruselgeschichte. Eine, die immer noch genauso unheimlich ist, weil ich bis heute keine Ahnung habe, was es verursacht hat oder warum der Leiter der Betreuer so nervös wurde, als er es hörte. Ich habe Biologie an der Universität studiert und in einem Semester hatten wir eine Gastdozentin, die uns eine Vorlesung hielt. Wir erkannten ihren Namen sofort, da sie eine wichtige Figur im Bereich des Orang-Utan-Schutzes ist. Nach ihrem Vortrag erfuhren wir, dass sie zwei Studenten für ein einjähriges Forschungsprojekt nach dem Abschluss suchte, das in Borneo stattfinden würde. Ich hatte schon immer reisen wollen, wusste aber nicht, wie ich das Geld dafür aufbringen sollte, also war es ein Segen, dass alle Kosten von der Forschungsstiftung übernommen wurden. Und als ein Mädchen, das in einem Vorort von Indiana aufgewachsen ist, gab es keinen exotischeren Ort als Borneo, in Südostasien, direkt südlich der Philippinen. Die Reise war ein wahr gewordener Traum. Aber ich kann das nicht genug betonen. Es war harte Arbeit. Wir mussten gegen 3.30 Uhr morgens aufstehen, 6 Tage hintereinander arbeiten und hatten dann 3 Tage frei. Wir verbrachten 14 bis 15 Stunden am Tag in der heißen, feuchten Regenwaldluft und verfolgten wilde Orang-Utans, während wir alle 2 Minuten Daten aufzeichneten. Es waren völlig wilde Tiere. Wir taten unser Bestes, um Abstand zu halten und versuchten niemals, sie zu berühren. Das Ziel war, sie zu beobachten, ohne ihr natürliches Verhalten zu beeinflussen. Dennoch wurde ich während meines Jahres dort 3-mal von einem der dominanten Männchen der Gegend attackiert, was eine eigene, erschreckende Geschichte für eine andere Gelegenheit wäre. Er hat mich nie berührt, aber er hat mir genug Angst eingejagt, um mich zum Wegrennen zu bringen. Die Arbeit war sowohl körperlich als auch geistig anstrengend und die unzähligen Mücken machten es fast unerträglich. Außerdem hatten wir keine Kommunikation mit der Außenwelt, außer an unseren freien Tagen, wenn wir fast 1 Stunde zu einem Punkt im Dschungel laufen mussten, wo es ein schwaches Signal gab. Die Verbindung war nicht stark genug für Anrufe, aber manchmal gelang es uns, eine einzige Signalbalkenanzeige zu bekommen und ein paar WhatsApp-Nachrichten an Familie und Freunde zu senden. Wir schrieben sie im Voraus und wenn das Signal erschien, wurden die Nachrichten nach und nach gesendet. Dann stellten wir das Telefon in den Flugmodus, um Batterie zu sparen, und ließen jemand anderen dasselbe tun. Eines Morgens, als ich Dienst hatte, standen wir alle auf, machten unsere morgendliche Routine und gingen mit dem ersten Licht des Tages in den Dschungel. Ich war unglaublich müde und kämpfte darum, meine Augen offen zu halten, aber in einem Sekundenbruchteil ging ich von halbschlafend zu hellwach über. Zwischen dem Laub, nur wenige Meter vom Pfad vor uns entfernt, stand ein Nebelparder. Er blieb regungslos wie eine Statue und beobachtete uns mit seinen riesigen bernsteinfarbenen Augen, während mein amerikanischer Forschungskollege und ich völlig erstarrten. Ich kann nicht genug betonen, wie selten eine solche Begegnung ist, nicht nur weil diese Leoparden vom Aussterben bedroht sind, sondern auch weil sie sich normalerweise von menschlichen Lagern fernhalten. Ich dachte, dass er, sobald er uns sah, in die entgegengesetzte Richtung fliehen würde, und ich hatte ein seltsames Gefühl von »Genieße es, solange es dauert«. Aber als der Leopard sich auf seine Hinterbeine erhob und ein paar vorsichtige Schritte auf uns zumachte, packte mich die Angst. Zum Glück zog einer der einheimischen Führer, mit denen wir arbeiteten, seine Steinschleuder heraus und warf Steine. Es reichte, dass ein Stein in der Nähe des Tieres landete, damit es im Dschungel verschwand. Es dauerte mindestens 5 Minuten, bis wir uns beruhigt hatten, und unser Führer erklärte uns, dass es wahrscheinlich ein junger Leopard war, der neugierig auf uns war, uns vielleicht in der Nacht beobachtet hatte und wir ihn im Morgengrauen einfach auf dem Pfad überrascht hatten genug, um ihn in den Kampf- oder Fluchtmodus zu versetzen. Ohne unseren Führer wären wir in ernsthaften Schwierigkeiten gewesen, und ich glaube, einer von uns verdankt ihm wahrscheinlich das Leben. Als wir uns schließlich bereit fühlten, weiterzugehen, setzten wir unseren Weg fort. Wie bereits erwähnt, war es noch sehr früh am Morgen und das Blätterdach des Dschungels war so dicht, dass, obwohl genug Licht vorhanden war, um zu sehen, immer noch viele dunkle Schatten im Laub lauerten. Ich fühlte mich dabei überhaupt nicht wohl, also holte ich meine Taschenlampe heraus und begann, die dunkleren Bereiche des Dschungels zu beleuchten. Im ersten sah ich nichts, im zweiten auch nicht, aber im dritten, boom! Ein paar leuchtende Augen reflektierte das Licht zurück zu mir. Meine Taschenlampe war nicht stark genug, um den Leopard vollständig zu beleuchten, aber es gab keinen Zweifel. Er war immer noch da und beobachtete uns aus der Dunkelheit. Und hier erkläre ich, warum wir so lange und ausgedehnte Arbeitszeiten hatten. Aus verschiedenen Gründen kann die Forschung im Dschungel extrem gefährlich sein und große Raubkatzen sind manchmal noch das geringste Problem. Wir konnten nicht einfach weitergehen, während ein Leopard uns verfolgte. Sie sind Lauerjäger, also hatten wir theoretisch kein Problem, solange wir ihn im Blick behielten. Aber versuch mal, ein Tier nicht aus den Augen zu lassen, das sich über Millionen von Jahren perfekt daran angepasst hat, nicht gesehen zu werden. Ein kleiner Fehler, eine Unachtsamkeit, und einer von uns hätte sein Leben verlieren können. Kein zoologischer Fortschritt ist es wert, wenn jemand bei einer Forschungsreise stirbt. Also ja, von einem Nebelparder verfolgt zu werden, war ohne Zweifel das Furchteinflößendste, was mir auf meiner Reise nach Borneo passiert ist. Die Erde war aufgewühlt, als hätte jemand den Rasen sorgfältig ausgeschnitten und an dieser Stelle neu verlegt. Wer auch immer das getan hatte, musste mit großer Sorgfalt und Präzision gearbeitet haben. Ich betrachtete die Struktur eine Weile und war fasziniert von der Komplexität des Designs und der offensichtlichen Hingabe, die jemand in dieses Werk gesteckt hatte. Ich konnte nicht anders, als mich zu fragen, wer es erschaffen hatte und noch wichtiger, warum. Ich sah mich um, suchte nach irgendeinem Zeichen von Leben, aber der Wald war vollkommen still, abgesehen vom Geräusch des Regens, der auf die Blätter prasselte. Ein seltsames Gefühl der Unruhe überkam mich. Es war verstörend, mitten im Wald auf ein so kunstvolles Gebilde zu stoßen, ohne jegliche Erklärung. Dann bemerkte ich noch etwas. Einen kleinen Hügel aus sorgfältig gestapelten Steinen, direkt neben dem floralen Muster. Es war nicht einfach nur ein Haufen Steine. Sie waren in einer bestimmten Anordnung platziert, als wollten sie etwas markieren. Ich weiß nicht, wie lange ich dort einfach nur stand und beobachtete. Ein Teil von mir wollte die Struktur berühren, etwas bewegen. Versuchen zu verstehen, wie sie gemacht war, aber ein anderer Teil sagte mir, dass ich nicht eingreifen sollte, dass das nicht für mich bestimmt war. Es hatte etwas Ritualhaftes an sich, etwas, das mich das Gefühl haben ließ, etwas zu sehen, das ich nicht hätte sehen sollen. Schließlich wurde das Unbehagen zu stark. Ich trat einen Schritt zurück, dann einen weiteren und ohne groß nachzudenken drehte ich mich um und verließ die Lichtung. Während ich ging, hatte ich ständig das Gefühl, dass mich jemand aus dem Dickicht beobachtete. Doch jedes Mal, wenn ich mich umdrehte, war da nichts. Ich bin nie an diesen Ort zurückgekehrt. Und obwohl ich diese Geschichte schon ein paar Mal erzählt habe, konnte mir niemand eine überzeugende Erklärung dafür geben, was ich gesehen hatte. Vielleicht war es ein geheimes Kunstwerk, eine Opfergabe oder sogar Teil eines alten Rituals. Aber was ich sicher weiß, ist, dass ich seit jenem Tag, jedes Mal, wenn ich durch den Wald gehe, nicht umhin kann, mich zu fragen, welche anderen seltsamen Dinge zwischen den Bäumen verborgen sein könnten. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es Tage gedauert haben muss, das alles aufzubauen. Ich konnte keine fehlenden Rasenstücke auf der Lichtung sehen, also nehme ich an, dass jemand die Grasnarbe woanders gekauft oder gezüchtet und dann in den Wald gebracht hat. Wahrscheinlich haben sie auch eine Leiter mitgebracht, oder sie waren völlig verrückt, denn auf eine 25 Fuß hohe Eiche zu klettern, ist kein leichtes Unterfangen. Ich dachte, es könnte eine Art geheime Kunstinstallation sein oder vielleicht das persönliche Projekt eines exzentrischen Landbesitzers mit einer Leidenschaft für Gartenarbeit. Ich weiß es nicht. Als ich mich hinkniete, um die Struktur auf dem Baumstumpf genauer zu betrachten, fiel mir auf, dass nicht alle Teile aus Zweigen bestanden. Ich nahm eines davon auf, das mich stark an einen alten Knochen erinnerte, nur um festzustellen, dass es genau das war. Aufgrund seiner geringen Größe nahm ich zunächst an, dass es sich nur um einen Tierknochen handelte, bis eine Stimme in meinem Kopf mir sagte, dass es ebenso gut ein Fragment eines menschlichen Fingers oder einer Zehe sein könnte. Völlig verstört ließ ich den Knochen in dem Moment fallen, in dem dieser Gedanke meinen Geist durchquerte. Doch aus irgendeinem Grund konnte ich es nicht ertragen, ihn außerhalb seines Platzes zu lassen. Von einer seltsamen Angst ergriffen, legte ich ihn genau dorthin zurück, wo ich ihn aufgenommen hatte. Mein nächster Gedanke war natürlich, dass die Leute das sehen mussten. Doch gerade als ich aufstand, um nach meinem Telefon zu greifen, schwöre ich, dass ich jemanden in der Baumreihe hinter mir rascheln hörte. Ich erschrak ein wenig und drehte mich um, in der Hoffnung, denjenigen zu entdecken, der diese seltsame Naturkonstruktion erschaffen hatte, die mich so fasziniert hatte. Aber da war niemand. In Monmouthshire gibt es viele Wildtiere. Hirsche, Dachse, sogar Wiesel in manchen Gebieten. Nur weil ich ein Geräusch gehört hatte, bedeutete das nicht, dass es ein Mensch war. Doch es folgten keine weiteren Geräusche von Trippeln oder knackenden Zweigen, nur absolute Stille. Und genau in diesem Moment begann ich ein schreckliches Gefühl zu bekommen, dass mich jemand beobachtete. Aus reiner Nervosität rief ich laut, erneut in der Hoffnung, dass es der Erschaffer der Grasnarbe war und er einfach nur nervös oder so etwas war. Doch wieder völlige Stille. Und es war nicht so, dass ich mir das Geräusch hinter mir nur eingebildet hätte. Da war definitiv jemand oder etwas. Ich steckte mein Telefon weg, ohne mich zu trauen, ein Foto zu machen. Ich verspürte eine instinktive, tiefe Angst, dass, wenn ich dem, was auch immer dort war, den Rücken kehrte, es die Gelegenheit nutzen könnte, sich mir mit nicht gerade guten Absichten zu nähern. Wenn diese Person bereits bereit war zu töten oder zumindest Knochen für ihr seltsames Kunstwerk zu beschaffen, wer weiß, wozu sie sonst noch fähig wäre, um es zu schützen. Vielleicht spielte mir mein Verstand einen Streich, indem er die zunehmende Fremdartigkeit dessen, was ich gesehen hatte, mit einer irrationalen Angst vermischte. Aber letztendlich wich ich langsam zurück und verließ dann fast fluchtartig den Ort, wobei ich meinen Kopf in alle Richtungen drehte, bis ich mich weit genug entfernt fühlte. Weit genug wovon? Genau genommen. Als ich darüber nachzudenken begann, löste sich der surreale Nebel, in den ich eingetaucht war, auf, und plötzlich fragte ich mich, was zum Teufel habe ich da gerade gesehen? Ich wollte zurückkehren, wirklich. Doch der starke Drang, mich fernzuhalten, war das Einzige, das meinen Wunsch, alles zu dokumentieren, übertraf. Ich versuchte, mich selbst zu überzeugen, dass es nur das Werk gelangweilter Hippies war und ich mich einfach erschreckt hatte, weil ich einen alten Tierknochen aufhob. Das war die logischste und damit wahrscheinlichste Erklärung. Warum konnte ich mich dann nicht genug beruhigen, um zurückzugehen? Ich glaube nicht an das Übernatürliche. Ich bilde mir ein, dass ich mich in einem Kampf verteidigen könnte. Und auch wenn es voreingenommen klingen mag, ist das letzte Wort, mit dem ich mich beschreiben würde, Feigling. Doch ich schwöre auf das Leben meiner Mutter. In diesem Moment schrie jede Faser meines Wesens mich an, wegzugehen und nie wieder an diesen Ort zurückzukehren. Übrigens bin ich doch zurückgekehrt. Das ist eine wahre Geschichte. Kein dummer Horrorfilm voller Logiklöcher. Allerdings kehrte ich erst Wochen nach der ursprünglichen Begegnung zurück. Es hat mich buchstäblich so lange gekostet, den nötigen Mut aufzubringen. Bis dahin hatte derjenige, der das erschaffen hatte, genug Zeit, alles zu beseitigen. Angesichts der Menge an Arbeit, die in etwas so Seltsames und gleichzeitig visuell Beeindruckendes geflossen war, war es fast schade, es verschwinden zu sehen. Jemand hatte das gesamte Muster auf dem Baumstumpf ausgehoben und die Grasnarbe, die vom Baum hing, abgeschnitten. Ich sage fast, denn auf gewisse Weise machte es das Verschwinden des Ganzen noch unheimlicher. Vielleicht war jemand anderes darauf gestoßen. Vielleicht gelangweilte Kinder, die beschlossen hatten, es zu zerstören. Aber was, wenn allein meine Entdeckung es ausgelöst hatte? Was, wenn es entfernt wurde, um zu verbergen, was dort wirklich vor sich ging? Und falls das der Fall war, was genau taten sie dort? Und was war so verstörend, dass es unbedingt verborgen werden musste? Ich trat gegen die Überreste des Musters auf dem Baumstumpf und hoffte, einen der kleinen Knochen zu finden, die ich zuvor entdeckt hatte. Aber es war keiner mehr da. Dann verließ ich, genau wie beim letzten Mal, aber ohne das Gefühl, beobachtet zu werden, die Lichtung und setzte meine Wanderung fort. Ohne Zweifel war die Kombination aus der Grasnarbe und dem geschnitzten Baumstumpf das seltsamste und unheimlichste, was ich je auf einer Wanderung gefunden habe. Wahrscheinlich das gruseligste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Auf den ersten Blick wirkte es faszinierend. Doch je mehr ich darüber nachdenke, über die Knochen, die mysteriöse Person, die nicht gesehen werden wollte, und die mögliche Bedeutung des Ganzen, desto mehr bin ich froh, dass es nicht mehr dort ist. Ohne Zweifel war die Kombination aus der Grasnarbe und dem geschnitzten Baumstumpf das seltsamste und unheimlichste, was ich je auf einer Wanderung gefunden habe. Wahrscheinlich das gruseligste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Auf den ersten Blick wirkte es faszinierend. Doch je mehr ich darüber nachdenke, über die Knochen, die mysteriöse Person, die nicht gesehen werden wollte, und die mögliche Bedeutung des Ganzen, desto mehr bin ich froh, dass es nicht mehr dort ist. Letztes Jahr geschah etwas wirklich Seltsames, das mich seitdem nicht mehr loslässt. Ein Arbeitskollege schlug vor, dass ich es hier anonym veröffentliche, natürlich unter einem Decknamen. Ich kannte Reddit nicht, also recherchierte ich ein wenig und fand dieses Forum. Ich denke, es wird euch gefallen. Es hat all die unheimlichen Elemente, die die Leser hier anscheinend anziehen. Und das Beste daran ist, im Gegensatz zu den meisten Geschichten, die ich hier gelesen habe, ist diese völlig wahr. Nach der Highschool hatte ich keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Und da ich keine besseren Optionen hatte, entschied ich mich, zur Marine zu gehen. Im Laufe der Zeit wurde ich Sanitäter und einer Marineeinheit in Afghanistan zugeteilt. Als meine Dienstzeit endete, ging ich aufs College, um meine Zertifizierungen als Rettungssanitäter zu erwerben. Und einige Jahre später machte ich meinen Abschluss als Notfallsanitäter. Während meiner Studienzeit lernte ich eine unglaubliche Frau kennen und wir begannen eine Beziehung. Kurz darauf zogen wir zusammen und scheinbar war ich auf dem besten Weg, ein treuer Ehemann und Vater zu werden, genau wie mein Vater vor mir. Doch es sollte nicht sein. Die Zeit verging schnell und ehe ich mich versah, waren 3 Jahre vergangen. Nichts, was ich erwartet hatte, trat ein. Die Beziehung zerbrach und ich wurde zu einem gebrochenen Verlierer, ganz im Gegensatz zu meinem Vater. Bei der Arbeit konnte ich mich konzentrieren, aber meine Freizeit war das Schwierigste. Ich brauchte eine Ablenkung. Nach einigem Überlegen fand ich eine freiwillige Such- und Rettungsorganisation in meiner Gegend. Ich nahm Kontakt auf und sie nahmen mich mit offenen Armen auf. Ich stürzte mich voll und ganz in die Arbeit. In vielerlei Hinsicht war es wie beim Militär. In die Natur hinausgehen und Menschen in Not helfen. Ich mochte es so sehr, dass ich hoffe, es eines Tages zu meinem Vollzeitberuf machen zu können. Ich hatte seit Monaten nicht mehr an meine Ex gedacht, aber genug von mir. Kommen wir zum Wesentlichen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Bürger Begegnungen mit Menschen melden, die sich seltsam oder ungewöhnlich verhalten. Das reicht von einer verängstigten Frau, die einem bewaffneten Wanderer begegnet, ein immer häufiger werdendes Phänomen mit der zunehmenden Zahl von Flüchtlingen aus Staaten wie Kalifornien, bis hin zu besorgniserregenderen Situationen wie dieser. Ich entspannte mich gerade zu Hause, als ich einen Anruf von meinem Vorgesetzten erhielt. Ein Sheriff-Stellvertreter hatte einen Bericht von einer Frau erhalten, die mit ihrem Hund auf öffentlichem Gelände spazieren war. Sie war einem Mann auf dem Weg begegnet. Anfangs schien er ein ganz normaler junger Mann zu sein. Doch je weiter das Gespräch fortschritt, desto abgekoppelter wirkte er von der Realität. Er behauptete, eine Gruppe von Männern verfolge ihn und sei ihm über 100 Meilen auf den Fersen. Laut der Frau schien er wirklich verängstigt zu sein. Er trug einen Rucksack und teure, saubere Wanderkleidung, was sie glauben ließ, dass er weder obdachlos noch unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. Die Frau empfand Mitleid mit ihm. Er schien nicht gefährlich zu sein. Sie versuchte, ihn zu überzeugen, sie zum Sheriffbüro zu begleiten, doch als sie sich einen Moment lang umdrehte, war der Mann verschwunden. Sie ging trotzdem direkt zu den Behörden, um den Vorfall zu melden. Der Sheriff-Stellvertreter wusste, dass unser Team besser ausgebildet war, um mit solchen Situationen umzugehen, und hoffte, dass wir ihn finden könnten, bevor etwas passierte. Die Suche begann erst am nächsten Morgen. Wir folgten seiner Spur mit Leichtigkeit. Seine Fußabdrücke zeigten keine Anzeichen von Verletzung oder Erschöpfung. Und es dauerte nicht lange, bis wir ihn eingeholt hatten. Aber das Ende war nicht das, was ich erwartet hatte. Er schien irgendwann in der Nacht sein Leben beendet zu haben. Der Pfad, dem er gefolgt war, endete an einer Klippe mit mehr als 1000 Fuß Höhe. Eine Gruppe von uns barg den Körper. Und damit war die Suche abgeschlossen. Nachdem wir einige persönliche Gegenstände des Verstorbenen eingesammelt hatten, sah ich unseren Hauptfährtenleser, den ich Jack nennen werde, ein paar Meter entfernt knien. Er betrachtete etwas sehr aufmerksam und murmelte vor sich hin. Als er mich sah, winkte er mich heran. Er deutete auf den Boden und bat mich zu sagen, was ich dort sah. Zunächst fiel mir nichts Ungewöhnliches auf, doch je länger ich hinsah, desto offensichtlicher wurde, dass hier etwas nicht stimmte. Der trockene Boden war so verteilt, als wäre er mit einem Besen oder einem Ast gefegt worden. Dann bemerkte ich den Rand eines Stiefelabdrucks. Alles außer der Ferse war ausgelöscht worden. Jack stand auf und ging zu einem kleinen Baum mit einem abgebrochenen Ast. Er zeigte auf den Stamm und ich nickte zustimmend. Ich suchte nach dem abgebrochenen Ast und fand ihn schnell. Er war achtlos in ein Gebüsch geworfen worden. Jack forderte mich auf, ihm bis zum Rand der Klippe zu folgen. Wir standen am Abgrund und blickten zurück in Richtung des Pfades. Nun, im hellen Tageslicht, konnte man deutlich sehen, dass die Wischspuren genau bis zum Rand führten. Die einzigen sichtbaren Fußspuren gehörten zu unserem Team. Ich hoffe, mein Punkt ist klar geworden. Falls nicht, werde ich es deutlicher sagen. Jemand hatte versucht, seine Anwesenheit zu verbergen, aber dabei einen großen Fehler gemacht. Habt ihr es schon erfasst? Ich helfe euch ein wenig. Warum verschwanden die Spuren eines Mannes, der über Meilen hinweg deutlich sichtbare Abdrücke hinterlassen hatte, plötzlich etwa 30 Meter vor der Klippe derselben Klippe, von der er angeblich gesprungen war? Es gab keinen anderen Weg zum Rand. Wir hatten in alle Richtungen gesucht. Wir hatten viele Fragen, aber keine Antworten. Ich sah Jack an und fragte ihn, was das alles bedeuten sollte. Seine Antwort war alles andere als beruhigend. Ich bin mir nicht sicher, sagte er, aber ich kann kaum glauben, dass dieser Junge von dort oben einfach nach da unten geflogen ist. Wir beschlossen, dies vorerst für uns zu behalten. Wir wollten seiner Familie keinen unnötigen Stress bereiten, indem wir ihnen eine absurde Theorie präsentierten. Selbst jetzt kann ich keine endgültige Schlussfolgerung über das Schicksal dieses Jungen ziehen. Hätte ich den teilweisen Fußabdruck und das Fehlen von Spuren nicht bemerkt, hätte ich vermutlich nicht weiter über den Fall nachgedacht. Ich habe meine eigenen Theorien, aber ich werde sie für mich behalten. Ihr würdet mich sowieso für verrückt halten. Ich überlasse euch die Diskussion. Ich bin gespannt, welche Ideen ihr habt. Aber eine Warnung: Jede Erwähnung von außerirdischen oder paranormalen Phänomenen wird mit Spott beantwortet. Man sagt, die logischste Antwort sei meist die wahrscheinlichste. Also, was haltet ihr für die logischste Erklärung? Es gab keine Möglichkeit zu wissen, wie lange ich schon gerannt war. Mindestens 10 Minuten, höchstens 20. So oder so war ich schneller und weiter gelaufen, als ich es je zuvor getan hatte. Wenn du um dein Leben rennst, kannst du deinen Körper weit über das hinaustreiben, was du für möglich gehalten hast. Ich hätte nicht anhalten sollen, aber das Brennen in meinen Lungen war unerträglich und er konnte direkt hinter mir sein. Vielleicht hatte ich nicht mehr als 100 Meter Vorsprung und ich war nicht bereit, das herauszufinden. Ich sah ihn. Diese Waffe, das Magazin, musste 40 bis 50 Kugeln fassen, schätzte ich. Und das reichte aus, um mich in Staub zu verwandeln. Niemand würde mich jemals identifizieren können. Und vielleicht war das genau das, worauf er wartete. Ich hatte keine andere Wahl, als weiterzulaufen. Ich konnte jederzeit sterben. Und wenn ich es schaffte, einen Weg oder einen Park Ranger zu finden, könnte ich vielleicht überleben. Ich wagte es nur lange genug anzuhalten, um wieder zu Atem zu kommen, und lief weiter, bis es dunkel wurde. Erst dann fühlte ich mich sicher genug, um stehen zu bleiben. Die Nacht war warm, ein Feuer zu entzünden wäre ohnehin Wahnsinn gewesen, aber mit nichts weiter als dem Vlies aus meinem Rucksack zog ich es mir bis ganz oben zu und zog die Kapuze fest über meinen Kopf. In meiner Nähe lag ein verrotteter Baumstamm mit einer großen Höhlung auf der Rückseite. Ich kauerte mich hinein, um zu schlafen, und bald übermannte mich die Erschöpfung. Ich wachte ein- oder zweimal auf, schlief aber schnell wieder ein. Bei Sonnenaufgang setzte ich meine Suche fort. Jetzt war es wirklich eine Suche. Solange mein Verfolger sich nicht bemerkbar machte, musste ich davon ausgehen, dass er aufgegeben hatte. Die Kälte in meinem Körper verschwand bald durch die Anstrengung, und zum Glück gab es genug Wasser. Der Hunger jedoch war mein wahrer Feind. Ich hatte noch nie mehr als eine Nacht ohne Essen verbracht und inzwischen waren mehr als 24 Stunden vergangen. Verhungern war kein Tod, den ich erleben wollte, und die Vorstellung, langsam zu schwinden, hatte nichts von der Romantik, die ihm oft zugeschrieben wird. Vielleicht wäre die Kugel die bessere Wahl gewesen, dachte ich. Doch das sollte an diesem Tag nicht mein Schicksal sein. Als die Sonne ihren höchsten Punkt erreichte, stolperte ich über einen Weg. Es war derselbe, auf dem ich 3 Tage zuvor hereingekommen war. Mein Leiden endete wenig später, als eine Gruppe von Männern, die Feuerpräventionsarbeiten durchführten, mich fand. Sie brachten mich zur Hauptstation der Park Ranger. Ich erzählte ihnen von meiner furchteinflößenden Erfahrung und erst dann begann ihre Suche. Um richtig zu erklären, wie ich in diese Lage geraten war, muss ich 3 Tage zuvor beginnen. Fast mein gesamtes Erwachsenenleben lang hatte ich in der Nähe eines berühmten Nationalparks in den Vereinigten Staaten gelebt. Er hatte mich nie besonders gereizt, bis ich eine schmerzhafte Trennung durchmachte. Ich glaubte, dass die Abgeschiedenheit mir die Ruhe geben würde, die ich brauchte. Und so kam ich an einem späten Freitagnachmittag im Park an. Vor Einbruch der Dunkelheit hatte ich bereits alles aufgebaut. Den Rest des Abends verbrachte ich entspannt mit einem Bier am Feuer. Ich nutzte die Zeit, um meine Pläne für den nächsten Tag zu schmieden. Die Stille war beruhigend und der Schlaf kam leicht, etwas, womit ich seit Wochen zu kämpfen gehabt hatte. Ich wachte erst um 8 Uhr morgens auf. Ich genoss ein leichtes Frühstück aus Haferflocken und packte einen kleinen Rucksack für die Tageswanderung. Mein Ziel lag etwa 8 Kilometer entfernt, eine Anhöhe über einer Wiese, auf der viele Wildtiere grasten. Ich plante dort, eine kurze Mittagspause einzulegen, die Landschaft zu genießen und vor Einbruch der Dunkelheit zu meinem Lager zurückzukehren. Der erste Abschnitt der Wanderung verlief problemlos. Irgendwann nahm ich jedoch eine falsche Abzweigung und verlief mich. Eine Weile bemerkte ich es nicht, und als ich es tat, geriet ich in Panik, was mich nur noch weiter in die Irre führte. Die Stunden vergingen und ich schien immer tiefer in den Wald zu geraten. Gegen 3 Uhr nachmittags hörte ich in der Ferne Stimmen und lief in ihre Richtung. Ich stolperte und fiel über einen Schlauch oder eine Leitung. Es schien mir nichts passiert zu sein, also stand ich auf und klopfte den Staub von mir ab. In diesem Moment näherte sich mir ein Mann von hinten. Er sprach Englisch mit einem starken Akzent. Ich erklärte ihm meine Situation und bat um Hilfe. Dann tauchte ein zweiter Mann auf. Er trug ein Sturmgewehr, und als ich es sah, wurde ich sofort nervös. Auch er schien angespannt. Die beiden Männer begannen miteinander zu sprechen. Es wirkte, als würden sie über etwas streiten, während sie mich nicht aus den Augen ließen. Dann erschien ein dritter Mann. Er war unbewaffnet und schien das Sagen zu haben. Mit scharfem, autoritärem Ton wandte er sich an die anderen beiden. Als er zu Ende gesprochen hatte, zeigte er auf mich, und der Mann mit dem Gewehr sagte mit finsterer Miene: "Okay." Alle drei traten einen Schritt zurück. Der Bewaffnete hob sein Gewehr und zog etwas zurück. Mit einem lauten Klicken schnappte der Mechanismus zu. Obwohl ich wenig über Schusswaffen wusste, hatte ich eine sehr klare Vorstellung davon, was als nächstes passieren würde. Mir wurde übel. Mein Herz raste. Ich musste rennen. Aber wohin? Als er die Waffe an die Schulter hob, nutzte ich den Moment und floh kopflos. Äste und Dornenranken zerkratzten mein Gesicht und meine Arme. Jeden Moment erwartete ich, dass mich eine Kugel treffen würde. Ich hörte Pfeifen und knackende Geräusche in meiner Nähe. Nach Sekunden brannten meine Beine vor Anstrengung. Meine Lungen kämpften um Luft. Ich wusste nicht, wie lange ich noch durchhalten konnte, aber eines wusste ich sicher. Anhalten bedeutete den Tod. Umkehren bedeutete ebenfalls den Tod. Meine einzigen Optionen waren der Tod. Den Rest kennt ihr bereits. Die Park Ranger zogen mehrere externe Behörden hinzu, um bei der Suche zu helfen. 2 Wochen später kontaktierte mich ein FBI-Agent. Er stellte mir einige Fragen, die ich beantwortete. Dann fragte ich ihn, ob es Neuigkeiten gäbe. Seine Antworten waren bewusst vage, doch ich schlussfolgerte, dass die Männer entkommen waren. Er versicherte mir, dass keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe, solange sich die Menschen an die markierten Wege hielten. Ich werde trotzdem nicht dorthin zurückkehren. Das ist alles, was ich weiß. Ich habe einige Theorien. Eine davon ist, dass es sich um eine illegale Marihuana-Plantage gehandelt haben könnte. Aber sicher bin ich mir nicht. Anfangs fürchtete ich, dass meine Angreifer mich bis nach Hause verfolgen würden. Doch diese Sorge erwies sich als unbegründet. Posttraumatische Belastungsstörungen sind bei Menschen, die solche Situationen erlebt haben, häufig. Ich dachte, ich würde dazugehören. Doch inzwischen sind 17 Jahre vergangen und im Großen und Ganzen bin ich immer noch dieselbe Person. Zum Glück geht es mir gut. Jedenfalls war es eine lehrreiche Erfahrung. Rückblickend erscheinen mir die Probleme, die ich damals hatte, trivial im Vergleich zu dem, was mir widerfahren ist. In dieser Hinsicht hat mein Ausflug in die Wildnis wohl seinen Zweck erfüllt.